Ja, auch von mir ein herzliches guten Morgen und ich freue mich, dass ihr da seid. Ich habe den Jordan-Kurier mitgebracht. Es sind nur noch wenige Tage vor dem jährlichen Passafest. Und wir lesen im Jordan-Kurier: Jerusalem, 14. April im Jahr 33. Pilger und volle Straßen sind zum Passafest in Jerusalem nichts Neues. Zu Hunderten strömten die Menschen zur Hauptstraße in Jerusalem. Viele kamen mit Palmwedeln ausgerüstet. Sie warteten auf Jesus von Nazareth. Seit 3 Jahren war er mit seinen Jüngern unterwegs. Man berichtet von vielen spektakulären Wundern. Vor kurzem soll er sogar einen Mann namens Lazarus von den Toten auferweckt haben. Endlich kam er. Er ritt auf einem Fohlen. Die Menschen jubelten ihm zu. Manche warfen ihre Kleider auf die staubige Straße. Andere schnitten oder brachen Zweige ab und legten sie dazu, damit dieser Jesus nicht durch den aufwirbelnden Staub schmutzig werden würde. Wie einen großen König empfingen sie ihn. Immer wieder riefen sie: Hosanna dem Sohn Davids! Gelobt sei der, der kommt in dem Namen des Herrn. Hosanna in der Höhe! Unser Reporter David Goldauge war vor Ort und mischte sich unter die Menschenmassen. Er wollte wissen, was die Menschen bewegt, diesem Mann, der so gar nicht wie ein König daherkommt, zuzujubeln. Endlich wird alles besser, sagte einer. Er wird der Herrschaft der Römer ein Ende machen, uns von der Besatzungsmacht befreien. Ja, warf der Nachbar ein, so steht es doch geschrieben. Siehe, dein König kommt zu dir. Sanftmütig, und er reitet auf einem Esel und auf einem Füllen, dem Jungen des Lastiers. Und ein Dritter: Dieser Jesus, viel hatte ich ja noch nicht von ihm gehört. Aber der bringt's, jetzt wird alles besser. Aber jetzt muss ich los, ich will ihm folgen, hinein in die Stadt. Ich will sehen, was passiert. Abseits vom Geschehen standen auch einige Pharisäer. David Goldauge sprach auch mit ihnen. Dieser Jesus ist doch größenwahnsinnig. Was will der denn mit seinem Eselchen gegen die Römer tun? Und an unsere Gesetze und Gebote hält er sich auch nicht. Isst mit dem letzten Gesindel, heilt am Sabbat, steht auf der Seite der Ehebrecherin und bei allem behauptet er auch noch, er könne Sünden vergeben. Er wird alles noch schlimmer machen. Gefährlich ist er. Gefährlich. Aber wir werden nicht tatenlos zusehen. Unser Reporter kommt im Zug noch eine Weile begleiten. Er wird uns auch weiterhin von Jesus von Nazareth berichten. Wie immer ist der Jordan-Kurier am Mittelpunkt des Geschehens. Kann sie ja verstehen, die Menschen, die da am Straßenrand stehen und Jesus zujubeln. Die Römer waren schon seit vielen Jahren als Besatzungsmacht in Israel. Ja, sogar schon seit Jahrzehnten. Ich hatte mal nachgeguckt, man macht das irgendwo bei 60 vor Christus fest. Sie forderten hohe Steuern, führten ein brutales Regime. Jeder, der versuchte, Gegenstand zu ihnen leisten, gegen sie zu leisten, war in Gefahr, deswegen umgebracht zu werden. Und Widerstand und Sturz haben sie grundsätzlich oder versuchten Sturz mit noch mehr Grausamkeit geahndet. Sie waren sehr gehasst, aber vor allen Dingen waren sie gefürchtet. Und jetzt kam da einer, von dem man erwartete, dass er die Menschen von diesen Römern befreien würde. Und die Menschen kannten die Schrift. Da stand in Sacharja 9, lesen wir das heute: Juble laut, du Volk von Zion, freut euch, ihr Bewohner von Jerusalem. Seht, euer König kommt zu euch, er ist gerecht und siegreich. Und doch ist er demütig und reitet auf einem Esel, ja, auf dem Fohlen eines Esels, dem Jungen einer Eselin. Ich will die Streitwagen aus Israel und die Schlachtrosse aus Jerusalem vernichten. Auch der Kriegsbogen wird zerstört. Euer König wird den Völkern den Frieden verkündigen. Seine Herrschaft wird sich von Meer zu Meer und vom Euphrat bis zu den Enden der Erde erstrecken. Das ist doch eine Aussicht. Da bleibt einem doch gar nichts anderes übrig, als zu jubeln. Und So begegneten die Menschen ihm auch ganz hoffnungsvoll mit Hosanna-Rufen, jubelten sie ihm zu. Und dieser Ruf, Hosanna, das war nicht nur ein Lobruf, sondern das war auch ein Hilf uns, Herr, vereint in diesem einen Wort. Stellt euch doch mal vor, da kommt ein König, ein Regent, der Krieg und Ungerechtigkeit beendet, beziehungsweise von dem das als sicher zu erwarten ist. Und wir müssen da gar nicht weit gehen und ich will heute Morgen keine Politik bewerten, da halte ich mich raus. Aber Erwartungen, dass das Leben leichter wird, dass Kriege beendet werden, Probleme im Handumdrehen gelöst und das alles ohne persönliche Einschränkungen, sorgen doch immer noch dafür, dass zugejubelt wird. Wenn vielleicht auch nicht ganz so enthusiastisch wie die Menschen in Jerusalem. Oder denken wir an Wunderheiler. Die Erwartung, gesund zu werden, ohne Medikamente mit Nebenwirkungen, ohne irgendwelche schmerzhaften Eingriffe. Mensch, das ist doch klasse. Da kann man doch mal hinfahren. Dem kann man doch mal huldigen. Oder? Erwartungen, dass in meinem neuen Job mit dem neuen Chef alles einfacher wird, besser bezahlt wird. Und so eine Hoffnung, die kann wirklich manchmal in eine Erwartung übergehen, die uns auch fesselt, auf die wir uns auch einlassen. Die Menschen in Israel waren nicht blauäugig. Sie hatten von den Wundern gehört, die Jesus getan hatte. Dass er sogar diesen Lazarus auferweckt hat, der schon tot war, schon lange tot. Da war nichts mehr mit, ach, der war bestimmt nur scheintot. Wir lesen das sehr eindrücklich in der Geschichte über Lazarus, dass er schon schlecht roch. So etwas hatte es doch noch nie gegeben. Und dann auch noch die Aussage aus den Schriften, dass der König auf einem Esel kommt. Das passte doch. Aber letztendlich hatten sie trotzdem nicht verstanden, worum es wirklich ging. Und dann kam das große Entsetzen. Dieser Jesus, von dem sie alles erwartet hatten, wurde er verhaftet. Und er ließ es mit sich geschehen. Er ließ zu, dass man ihn misshandelte, verspottete und sogar zum Tod verurteilte. Und so folgte dieser großen Hoffnung, dieser Erwartung, dass jetzt endlich alles besser wird, eine bittere Enttäuschung. Und der Jubel und die Huldigung schlugen um in Verachtung, in Wut und ja sogar in Hass. Und am Ende riefen die, die vorher Hosanna riefen, kreuziget ihn. Selbst die Jünger, die so viel mit Jesus erlebt hatten und die er doch auch in vielen Gesprächen, zum Beispiel in den Abschiedsreden, die wir im Johannesevangelium nachlesen können, vorbereitet hatte auf das, was kommen sollte. Auch für sie brach erst einmal eine Welt zusammen. Sie verstanden noch gar nichts. Was sollte das? Sie blieben verwirrt, voller Angst und Traurigkeit zurück. Auch ihre Erwartungen waren zunächst einmal enttäuscht. Wir müssen uns bewusst machen, die Menschen damals wussten nicht das, was wir heute wissen und nachlesen dürfen. Aber jetzt, 2000 Jahre später, jetzt, wo wir doch schon so viel kennen und wissen, laut einer Studie von 2023 oder 24 waren 2023 nur noch ca. 48,5% in Deutschland Mitglied einer anerkannten christlichen Glaubensgemeinschaft. Also weniger als die Hälfte. Und wir müssen nicht darüber diskutieren, dass ein nicht zu verachtender Anteil derer wahrscheinlich auch nur auf dem Papier erwähnt wird und trotzdem nicht viel mit dem christlichen Glauben und schon gar nicht in einer Beziehung mit Jesus lebt. Und das, obwohl in Deutschland jeder, der es möchte, Zugriff auf eine Bibel hat und eigentlich lesen kann, was denn da Sache ist. Allein im vergangenen Jahr wurden ca. 333.000 Bibeln sogar verkauft. Welche Erwartungen haben denn Menschen heute, 2000 Jahre später, wenn sie Gott suchen, wenn sie in Kirchen und Gemeinden kommen? Wenn sie Fragen stellen und versuchen, sich auf Gott einzulassen. Und was verhindert sie dann daran? Und was bewegt Menschen, Gott den Rücken zuzukehren? Manchmal auch nach den ersten Schritten hin zum Glauben. Ich denke, ein Grund sind auch heute noch falsche Erwartungen. Und in Gesprächen höre ich das auch immer wieder. Ja, wir haben gebetet, aber gesund geworden ist mein Bruder, mein Vater, mein Mann, deswegen trotzdem nicht. Ja, als ich anfing zu beten, da wurde alles noch viel schlimmer. Glaubt man bloß nicht, dass es besser wurde. Vielleicht hat der ein oder andere das von euch auch schon erlebt, dass er betet, eigentlich darauf hofft, dass alles gut wird, aber Gott entscheidet anders. Und Gott agiert willkürlich. Auch das ist ein Argument. Und manchmal hat es auch so den Anschein. Warum erhört er das eine Gebet und das andere augenscheinlich nicht? Und ich kann mich da an ein eigenes Erleben erinnern, als mein Enkelsohn voraussichtlich mit einer schweren Erkrankung zur Welt kommen sollte. War alles geplant, dass der eine Lungenflügel sollte sofort nach der Geburt entfernt werden. Man hatte das am Ultraschall gesehen. Und wenige Wochen später, wir haben wirklich gebetet. Gabriel und Signe erinnern sich noch im Hauskreis. Ich konnte gar nicht mehr beten. Und einige Wochen später war das weg. Es war weg. Ein kleiner Rest am Sternum ist geblieben. Ich glaube, den hat er heute noch. Vielleicht damit man es nie vergisst. Und nur wenige Monate später erlebten wir genau das Gegenteil einer anderen Familie. Gott hat Nein gesagt. Verstehen kann ich das auch nicht. Danken kann ich für das eine und Vertrauen bei dem anderen. Wir erleben Krieg, Gewalt, Naturkatastrophen, Krankheit, leidende Menschen, Kinder sogar und. Und da soll ich an einen gütigen Gott glauben? Ich glaube, die meisten von uns haben eine solche Aussage schon gehört. Außerdem, die Christen sind auch nicht besser. Stimmt, muss ich einfach zugeben, also ich auch nicht. Auch unter Christen, in Gemeinden gibt es Verletzungen, vielleicht durch Gleichgültigkeit, durch Ignoranz, durch eine lieblose Gesetzlichkeit, bis hin zu Übergriffen jedweder Art. Was kommt da alles vor? Und vielleicht sind wir auch manchmal überheblich, wenn Menschen zu uns kommen, die nicht glauben. Ich war vor kurzem zum Treffen der Netzwerkgemeinden in Neuwied und Umgebung. Und da wurde die Obdachlosenarbeit in Neuwied vorgestellt. Und da muss man sich einfach bewusst machen, wenn ich mit einem Obdachlosen arbeite, wenn ich rausgehe auf die Straße und ihnen das Evangelium verkünde, ihnen helfe, ihnen das Evangelium verkünde, dann muss ich damit rechnen, dass sie vielleicht auch mal in die Gemeinde kommen. Und die riechen auch nicht immer frisch. Also auch da sind wir herausgefordert. Und da kann die Lieblosigkeit oder unsere Ignoranz auch manchmal Menschen abhalten. Vielleicht haben sie etwas anderes erwartet. Es ist einfach so, wir sind als Christen nicht besser und aus weltlicher Sicht geht es uns auch oft nicht besser. Wir haben genauso mit Leid, Not, Ungerechtigkeit, Gewalt, Krankheit und was weiß ich nicht alles zu kämpfen und haben auch Angst und machen uns Sorgen. Das weiß jeder von uns. Aber, und ich glaube, das ist das Wesentliche, und das mussten auch die Menschen damals erfahren, es ist nicht das Ziel Gottes gewesen, dass wir hier auf dieser Welt problemlos leben. Gott hält einen wahren Trost für alle Menschen bereit. Und das lesen wir auch in 2. Korinther. Gepriesen sei Gott, der Vater von Jesus Christus, unserem Herrn. Er ist der Ursprung aller Barmherzigkeit. Und der Gott, der uns tröstet, in allen Schwierigkeiten tröstet er uns, damit wir andere trösten können. Wenn andere Menschen in Schwierigkeiten geraten, können wir ihnen den gleichen Trost spenden, wie Gott ihn uns geschenkt hat. Wir haben die beste Botschaft der Welt. Und trotz aller Schwierigkeiten im Leben kann es nichts Besseres geben, als Jesus sein Leben anzuvertrauen, mit ihm in Beziehung zu gehen. Denn das Eigentliche unseres Glaubens ist doch, dass durch seinen Tod am Kreuz die Trennung zwischen uns und Gott aufgehoben werden kann. Aufgehoben ist. Wir können wieder in Gottes Nähe kommen. Das ist eigentlich nur eine Voraussetzung. Ja sagen. Und dann dürfen wir das für uns in Anspruch nehmen, was wir in Epheser lesen. Seine Gnade ist so groß, dass er unsere Freiheit mit dem Blut seines Sohnes erkauft hat, sodass unsere Sünden vergeben sind. Er hat uns mit Gnade überhäuft und uns Weisheit und Erkenntnis gegeben. Und in Römer 8, Vers 1, das Größte, was man uns Menschen je sagen konnte, ist, dass es keine Verdammnis mehr gibt. Denn wir sind aus reiner Gnade erlöst worden. Das Einzige, was wir Gott entgegenbringen mussten, war unser Vertrauen. Nichts von all dem, was Gott uns geschenkt hat, haben wir uns selbst verdient. Und das ist es, was wir glauben. Und das ist das, was wir weitersagen dürfen und müssen. Zum einen denke ich, sollten wir hin und wieder überprüfen, welche Erwartungen wir selbst an Gott haben. Ich wünsche mir für uns, dass wir Gott loben in allen Lebenslagen. Nicht nur, weil es uns gerade gut geht, sondern auch dann, wenn es schwer ist. Weil wir die Gewissheit haben dürfen, dass er uns in der Hand hat, dass er uns hält. Ich wünsche mir, dass wir uns ihm ganz anvertrauen können. Und dass wir erkennen können, wie wir ihm dienen sollen, was er von uns möchte. Dann möchte ich uns aber auch Mut machen, andere Menschen diese unendliche Gnade Gottes näher zu bringen. Die Menschen auf das hinzuweisen, was uns rettet. Es ist die Vergebung der Schuld, die Gemeinschaft mit Jesu und das ewige Leben, auf die es ankommt. Erst dadurch erhalten Menschen diesen inneren Frieden. Auch dadurch können wir diesen Frieden haben, weil wir wissen, wir sind in Gott gehalten und er lässt uns nicht los. Und dieser Friede hängt dann auch nicht mehr von äußeren Umständen ab. Dabei möchte ich aber auch Mut machen, ehrlich zu bleiben. Christsein hat wirklich nichts mit Wellness zu tun. Gott ist kein Wunscherfüller und kein Problemradierer. Wir dürfen ihm alle Sorgen und Lasten bringen und es ist ihm nicht egal. Ich bin sicher, dass keines unserer Gebete verloren geht. Aber ich habe auch erfahren, dass Gott nicht jedes Gebet so erhört, wie ich es gerne hätte. Die Bibel spricht an keiner Stelle davon, dass das Leben in der Nachfolge Jesu von Leid und Not verschont bleibt. Gott hat uns nie versprochen, dass unser Leben leicht wird. Aber die Zusage, dass er bei uns ist, bis ans Ende der Welt, die gilt. Heute ist Palmsonntag. Und wir erinnern uns daran, wie Jesus in Jerusalem einzog, mit Jubel empfangen. Aber dieser Jubel war in falsche Erwartungen gegründet. Dieser Jubel war darin gegründet, dass Jesus sie von ihrer menschlichen Not befreit, die Römer in die Flucht schlägt. Wir singen ihm gebührt die Ehre und Anbetung. Wir singen, lasst uns loben unseren Gott, weil er der Herr der Welt ist, der uns liebt. Und wir singen diese Lieder nicht, weil er uns ein sorgenfreies Leben verspricht. Und wir singen diese Lieder auch nicht, weil das unsere einzige Hoffnung ist. Unsere Hoffnung ist, irgendwann bei ihm in der Ewigkeit zu sein. Das dürfen wir wissen. Das hat er uns versprochen. Und das war der Weg, den er eingeschlagen hat, als er nach Jerusalem kam. Er wurde bejubelt als König und er starb als König am Kreuz. Wir haben allen Grund, diesen Herrn zu loben und zu preisen. Und wir dürfen ganz viel von ihm erwarten. Vor allem aber, dass er uns nie verlässt und dass er uns frei macht.